Ein ganz herzliches Hallo und willkommen zu Schritte durch die Seelsorge. Heute geht es um den zweiten Teil vom Thema, das Gebot der Selbstliebe. Dieser Teil heißt die biblische und weltliche Sicht auf die Selbstliebe. Im ersten Teil lag der Schwerpunkt auf dem Schriftabschnitt Matthäus Evangelium 22, Verse 34 bis 40, da dieser Schriftabschnitt besonders wichtig für das Thema Selbstliebe ist. In diesem Teil werde ich mehr auf andere Schriftabschnitte eingehen, aber nur kurz, aber auch die biblische und weltliche Sicht der Selbstliebe aufzeigen. Somit komme ich zum ersten Punkt, biblische Sicht auf die Selbstliebe. Was versteht die Schrift unter Selbstliebe? Einerseits ist der Begriff Selbstliebe negativ belegt, vergleiche 2. Timotheus 2, Vers 3, so wie ich bereits im ersten Teil dies erklärt habe. Doch andererseits wird Selbstliebe im positiven Sinne als etwas besonders Wertvolles und Wichtiges dargestellt. Es kommt immer nur darauf an, wie man es betrachtet und definiert. Es kommt auf das richtige Maß an. Zu viel davon kann sich zu einer Art Persönlichkeitsstörung, wie zum Beispiel dem Narzissmus, entwickeln. Zu wenig davon kann zu Selbsthass und Selbstverachtung führen. Es ist ein schmaler Grat zwischen einer positiven und einer negativen Wirkung der Selbstliebe. In diesem Abschnitt werde ich, wie schon gesagt, die Selbstliebe aus biblischer Sicht betrachten. Die Schrift spricht davon, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, als Mann und Frau. Vergleiche Genesis 1, Vers 27. Er hat den Menschen zu seinem Eigentum gemacht, zu einem königlichen Geschlecht, einem Volk, einem heiligen Volk. Vergleiche 1. Petrus 2, Vers 9. Paulus greift dieses Thema in Epheser 2, Verse 8 bis 10 auf und versucht, unsere Stellung in Jesus Christus zu verdeutlichen. Es lohnt sich, diese Verse etwas genauer zu betrachten, besonders den 10. Vers, in welchem der Mensch als Gottes Gebilde oder auch als Werk bezeichnet wird. Ich lese den Vers 10 erstmal vor. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mit der Konjugation denn leitet Paulus in Vers 10 die Begründung ein, warum Gott so viel für uns tut. Vorher, in den Versen 4 bis 5, spricht er von Gottes Barmherzigkeit, von vieler Liebe und Gnade. Die Verse ab Vers 7 machen deutlich, dass alles aus Gnade geschieht. In Vers 10 erklärt er, warum Gott diese Liebe, Gnade und Barmherzigkeit uns gegenüber aufbringt. Er tut dies alles, weil wir sein Gebilde sind. Der Begriff Gebilde bedeutet im Griechischen Poema und kann mit das Gemachte, Gebilde oder Werk übersetzt werden. Es ist ein Grundbegriff aller Tätigkeit, des Erschaffens, Bewirkens und Dichtens. Das Wort Gebilde könnte man aber auch mit Kunstwerk oder auch Meisterwerk übersetzen. Dieser Ausdruck begegnet uns nur noch im Römer 1,20 und verdeutlicht den Wert von göttlicher Schöpfung. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar festzustellen, dass der Mensch in Gottes Augen wertvoll und liebenswert ist. Aus diesem Grund ist es auch notwendig, dass der Mensch sich selbst als Gottes wunderbare Schöpfung anerkennt und diese Schöpfung als sich selbst und seinen Mitmenschen Liebe entgegenbringt. Die Liebe nimmt in der Bibel einen hohen Stellenwert ein und ist ein Hauptkriterium für alle unsere Taten, denn sie ist die Erfüllung des Gesetzes, so Paulus in Römerbrief 13, Verse 10. Sie ist die Essenz, mit der und durch die alles getan und erschaffen wurde. Vergleiche 1. Korinther 13, 1. Johannes 3, Verse 11 bis 24 und Kapitel 4, 7 und so weiter und so weiter. Jede Tat, die nicht in der Liebe gegründet ist, hat gar keinen Wert. 1. Korinther 13, Kolosser 3, Vers 14, Epheser 5, Vers 1 bis 12 und so weiter. In dem Gebot der Selbstliebe in Matthäus 22, Vers 39 wird eine positive Liebe zu sich selbst angesprochen. Es geht nicht darum, sich selbst als die oberste Stelle zu stellen und nur auf sich zu sehen, auf sich zu achten, nein. Die Form der Liebe, die gemeint ist, ist eine Liebe der Selbstachtung. Eine Liebe, die sich um sich selbst sorgt, den eigenen Leib pflegt und nährt. Paulus erklärt, dass man seinen eigenen Körper nicht wirklich hassen kann. Epheser 5, Vers 29 und 33. Er setzt also bei jedem Menschen die positive Liebe voraus. Unser Körper ist der Sitz des Heiligen Geistes. Er ist Gottes Tempel. 1. Korinther 3, Vers 17 und 2. Korinther 6, Vers 16. Und sollte von uns daher geliebt werden. Aus dieser Sicht und mit diesem Verständnis der Selbstliebe kann König David im Psalm 139 Gott für seinen Leib preisen. Damit drückt er die Liebe zu sich selbst als Gottes Geschöpf aus. Er entdeckt seine Identität in Gott und Gottes Wirken in seinem Leben. Viele Menschen erachten sich selbst als minderwertig und übersehen dabei, dass es Gott ist, der unseren Wert bestimmt. Er alleine bestimmt über unser Leben und misst unseren Wert nach seiner Art. Psalm 113, Verse 6 bis 8. Und Gott hat die ganze Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn opferte, damit wir leben können. Johannes 3, 16. Trotzdem bedeutet das nicht, dass die Menschen infolge dieser Erkenntnis überheblich werden dürfen. Durch die Gnade Gottes sind wir es wert, seine Kinder zu sein. Wir sollen uns selbst als seine Schöpfung Liebe entgegenbringen, jedoch nicht vergessen, dass wir von ihm und seiner Gnade abhängig sind. Diese Erkenntnis führt automatisch oder sollte automatisch dazu führen, eine gesunde Form der Demut zu entwickeln. Wem dieser Gedanke bewusst wird, der kann empathisch, offen und liebevoll sich selbst und seinen Mitmenschen begegnen. Ich komme zum nächsten Punkt, die weltliche Sicht auf die Selbstliebe. Zu dem Begriff der Selbstliebe gibt es verschiedene Definitionen und Vergleiche. Die einen sind richtig und die anderen werden immer wieder falsch verwendet oder gar als eine Art Synonym benutzt. Im Folgenden werde ich die wichtigsten Begriffe und die, die oft falsch benutzt werden, vorstellen und dem Begriff Selbstliebe gegenüberstellen, um so eine Abgrenzung zu schaffen. Also, der nächste Punkt lautet, was versteht man allgemein unter Selbstliebe? Die Selbstliebe im positiven Sinne ist vor allem eine Haltung, die man sich selbst entgegenbringt. Tischinger sagt, sie besteht aus einem achtsamen, offenen, freundlichen und fürsorglichen Umgang mit uns selbst. Sie zeigt sich in der Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Selbstliebe zeigt, mit welcher Empathie wir unserem Selbst begegnen, welches Interesse, welche Wertschätzung wir für uns selbst aufbringen. Was bedeutet eigentlich Empathie? Hergeleitet wird der Begriff Empathie aus dem griechischen Wort Pathos, was Gefühl heißt, kann jedoch mit dem uns bekannten Begriff Einfühlung übersetzt werden. Dieses Wort ist historisch gesehen kein besonders neues Wort. Es erreichte seine Popularität um das Jahr 1900. Weckert verweist darauf, dass der Begriff seiner Prägung von dem Philosophen Rudolf Hermann Lotze, dem Kunsthistoriker Theodor Lipp und auch dem Psychologen Sigmund Freud bekam. Es ist die Fähigkeit, die eigenen Gedanken, Gefühle und Emotionen oder die der Mitmenschen zu erkennen und sich darauf zu fokussieren. Empathie ist äußerst wichtig für den Menschen. Sie begleitet den Menschen das gesamte Leben lang und ist ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Dies bewiesen in den 90er Jahren die italienischen Neuropsychologen Giacomo Rizzolatti und Vittorio Gallese, als sie die Spiegelnervenzellen entdeckten, auch Spiegelneuronen genannt. Sie konnten anhand zahlreicher Experimente beweisen, dass das Gehirn automatisch in den eigenen Nervenzellen das wiedergespiegelt hat, was es wahrnimmt. Weckert sagt, Rizzolatti konnte zeigen, dass die Beobachtung einer Handlung dieselbe Aktivität im Gehirn auslöst wie die Handlung selbst. Das bedeutet, dass Gott den Menschen bereits mit Empathie erschaffen hat, sodass diese tief in uns verankert ist. Aus diesen Erkenntnissen resultiert jedoch auch die Einsicht, dass es wichtig ist, mit den eigenen Gefühlen zu haushalten. Wenn man sich zum Beispiel nur mit depressiven Menschen umgibt, dann führen die Spiegelneuronen dazu, dass man selbst depressiv wird. Aus diesem Grund sollte ein Psychologe, Seelsorger etc. darauf achten, nicht zu viele Menschen mit Depressionen in der Woche zu behandeln. Dies ist auch eine Form der Selbstliebe, da die Betreuung zu vieler Depressiver aufgrund der eigenen Gesundheit abgelehnt werden muss. Wer die positive Eigenliebe praktiziert, wird erfahren, was für ein unendliches Wunder das Leben ist und was der Mensch für ein Kunstwerk, Meisterwerk Gottes ist. Den meisten Menschen fällt es besonders schwer, die positive Selbstliebe auf sich selbst anzuwenden. Denn den Kindern von klein auf beigebracht wird zu teilen, kein Egoist zu sein und so weiter. Das hat natürlich seine Richtigkeit. Leider entsteht dadurch aber häufig ein Ungleichgewicht zugunsten der Selbstverleugnung. Da kaum bis gar nicht erklärt wird, wie kostbar man eigentlich selber ist und wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben und zu wertschätzen, aber auch mal ein Nein zu sagen. Wer sich selbst liebt, so die allgemeine Meinung, hat ein narzisstisches Geltungsbedürfnis oder ein egozentrisches Verhalten, was natürlich im christlichen Milieu eine Sünde ist und im nichtchristlichen Milieu als ein schlechtes Verhalten angesehen wird. Darum wird die Selbstliebe als negativ betrachtet. Die Begriffe werden oft vertauscht und falsch gebraucht. Darum ist es wichtig, sie zu definieren. Ich mache den Unterschied zwischen der positiven Selbstliebe und der negativen Selbstliebe. Dabei stellt sich auch die Frage, woran man das Fehlen der Selbstliebe erkennt. Welche Merkmale und Gedanken werden bemerkbar? Der nächste Punkt heißt, wie zeigt sich die fehlende Selbstliebe? Unsere Gesellschaft kritisiert mehr, als sie lobt. Sie verurteilt, statt zu begnadigen. Die Deutschen, so sagt man, sind Weltmeister im Kritisieren. Die Kinder erfahren dies von klein auf, werden so erzogen und erleben die Kritik immerfort in einem wachsenden Alter. Wenn man dieser permanenten Anstrengung, nicht kritisiert zu werden, ausgesetzt ist, entwickelt sich eine negative Form des Stresses, der sogenannte Distress. Ist man ihm zu lange ausgesetzt, kann dies zu verschiedenen Krankheiten führen. Und das zu verhindern, entwickeln viele Menschen, sei es bewusst oder unbewusst, verschiedene Bewältigungsstrategien. Der Altruismus ist so eine Strategie. Tischinger beschreibt das Handeln und Denken des Altruisten folgendermaßen. Der Altruist wurde in der Vergangenheit schlecht behandelt und versucht nun, seine eigenen Interessen zu unterdrücken und stattdessen seinen Mitmenschen Gutes zu tun. Seine geheime Hoffnung dahinter ist, wenn ich schon selbst mit mir nicht gut umgehe, mich nicht wichtig nehme, werden die anderen aus Dankbarkeit für das, was ich ihnen Gutes tue, mich im Umkehrschluss gut behandeln müssen. Diese Art der Bewältigung ist besonders anstrengend. Sie beinhaltet eine Doppelbotschaft. Der Altruist gibt, verlangt dafür aber eine Gegenleistung. Dieses Verhalten bringt viele Enttäuschungen mit sich, da man nicht immer das Erwünschte von den Menschen zurückbekommt. Der Altruismus kann früher oder später zu einer Depression oder einer ähnlichen Krankheit führen. Ich komme zum nächsten Punkt. Selbstliebe gegen Egozentrik. Menschen, die eine positive Selbstliebe praktizieren, sind in der Lage, mit sich selbst im Einklang zu sein, sich selbst eine liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Das führt dazu, dass sie eine Zufriedenheit und vertrauensvolle Bindung zu sich selbst verspüren, was zu mehr Empathie den Mitmenschen gegenüber führt. Egozentrische Menschen hingegen fixieren sich nur auf sich selbst, auf das eigene Ego. Tischinger verweist auf die Maxime Ich, Icher, am Ichesten. Sie wollen Kontrolle über alles und jeden ausüben, auch wenn es Manipulation bedeutet. Ein Egozentriker möchte, dass alles nur auf ihn, aus und zu ihm hingerichtet ist. Er hat nie wirklich gelernt, wie man mit sich und seinen Mitmenschen umgeht oder hat damit nur negative Erfahrungen gemacht und sich selbst dafür entschieden, nur noch auf sich selbst zu schauen. Wie erkennt man den Unterschied zwischen einem Egozentriker und einem Menschen, der eine ausgewogene und positive Selbstliebe ausübt? Tischinger meint, dass es darauf ankommt, wie man sich in der Nähe der jeweiligen Person fühlt. Neben der egozentrischen Person verspürten die meisten Menschen ein Unwohlsein sowie das Gefühl, benutzt oder manipuliert zu werden. In der Nähe einer sich selbst liebenden Person empfinden wir ein schönes Gefühl der Wertschätzung und Annahme. So jedenfalls Tischinger. Der nächste Punkt heißt Selbstliebe gegen Narzissmus. Narzissmus ist ein Begriff, der aus der griechischen Mythologie stammt. Es geht um einen schönen Jüngling, dessen Name Narziss ist. Narziss ist der Sohn des Flussgottes Kephissos und der Nymphe Leiriope. Er verliebt sich in sein eigenes Spiegelbild und verschmäht die Liebe seiner Mitmenschen. Es wird gesagt, dass er in einen See sah und sich in seinem eigenen Spiegelbild verlor, sodass er in den See fiel und ertrank. Anscheinend konnte er nicht erkennen, dass der Mensch von anderen Menschen abhängig ist, dass nicht nur das eigene Ich wichtig ist, um zu wachsen und zu reifen. Positive Selbstliebe strebt keine Autonomie oder Unabhängigkeit an. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ist sich bewusst, dass wir einander brauchen wegen der Liebe, Wertschätzung und Ermutigung. Narziss ist der Prototyp einer selbstliebenden Person. Tischinger verweist darauf, dass Selbstliebe und Selbstverliebtheit nicht dasselbe ist, sowie auch die beiden Begriffe Liebe und Verliebtheit. Die Verliebtheit ist etwas Schönes, Erregendes, aber auch meist schnell Vergehendes. In dieser Phase sieht und beurteilt man nicht realistisch, sondern so, wie man es sich erträumt. Hier eine kleine Zusammenfassung. Schlussfolgernd kann man festhalten, dass Selbstliebe sich nicht wie die Egozentriker um sich selbst drehen oder sie wie die narzisstische, geltungsbedürftigen Menschen nach außen als außergewöhnlich darzustellen versucht. Selbstliebe ist fest verwurzelt in Achtung, Wertschätzung, Wohlwollen, Empathie für sich, aber auch für seine Mitmenschen. Biblisch gesehen sollte man sich Folgendes vergegenwärtigen. Viele Menschen erachten sich selbst als minderwertig und übersehen dabei, dass es Gott ist, der unseren Wert bestimmt. Er alleine bestimmt über unser Leben und misst unseren Wert nach seiner Art. Psalm 113, Vers 6 bis 8. Und Gott hat die ganze Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder opferte, damit wir leben können. Johannes 3, 16. Trotzdem bedeutet es nicht, dass die Menschen infolge dieser Erkenntnis überheblich werden dürfen. Durch die Gnade Gottes sind wir es wert, seine Kinder zu sein. Wir sollen uns selbst als seine Schöpfung Liebe entgegenbringen. Jedoch nicht vergessen, dass wir von ihm und seiner Gnade abhängig sind. Diese Erkenntnis führt automatisch zu einer gesunden Form der Demut, so Römer 12, Vers 3. Wem dieser Gedanke bewusst wird, der kann empathisch, offen und liebevoll sich selbst und seinen Mitmenschen begegnen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Schritte durch die Seelsorge, wenn es um die GfK als Modell, um Selbstliebe und Nächstenliebe im Alltag umzusetzen geht. Und denkt daran, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre.